Aber jetzt ist noch etwas Erstaunliches. Wer ist eigentlich er? Er wird zum Heiligtum sein. Nun, das bezieht sich auf Vers 13. Jahwe, der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes. Hier wird klar gemacht, dass der Messias, der Stein des Anstoßes, er ist Jahwe Zwaot, der Ewige, ohne Anfang, ohne Ende. Das ist wieder eines der vielen Zeugnisse der Bibel und hier des Alten Testaments, dass der Messias Gott sein muss. Und das wird eben wieder deutlich im Zusammenhang mit der Jungfrauengeburt. Er musste von einer Frau geboren werden als Mensch, aber es war Gott, der Mensch geworden war. Und hier wird gesagt, Vers 14, er wird zum Fels des Strauchelns sein, den beiden Häusern Israel. Übrigens, ist wichtig zu wissen, zur Zeit Jesu gab es nicht nur die Juden aus dem Stamm Juda und Benjamin im Land. Natürlich, es gab ja auch die Leviten, die aus dem Stamm Levi, sind schon drei. Aber es gab eigentlich alle 12 Stämme. Und zwar deshalb, schon während der Zeit der Könige gab es immer Überläufer vom Nordreich zum Südreich, weil sie sahen, dass Gott mit ihnen war. Man lese 2. Chroniker 15, da wird von solchen gesprochen, die in den Süden gingen zur Zeit von König Asa. Und dann in der Zeit von Hiskia lesen wir, wie aus den verschiedenen Stämmen im Norden Leute in den Süden kamen. Und zwar so, dass schließlich aus allen 12 Stämmen Leute da waren. Darum war ja auch die Prophetin Hanna in Lukas 2, die im Tempel eben Gott diente, mit Beten und Fasten. Diese Frau war aus dem Stamm Aser. Die war aus den 10 Stämmen. Und jetzt versteht man auch, warum der Apostel Paulus sagt vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Das heißt im Tempel. 12 Stämme? Ja, natürlich, die waren alle da. Und der Jakobusbrief ist ja geschrieben an, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Und die konnten also damals noch ihre Geschlechtsregister nachweisen, aber im Jahr 70, als Jerusalem zerstört wurde, da verbrannten die Archive. Und in der Folge gab es dann eben eine Vermischung. Und darum kann im Normalfall ein Jude heute nicht mehr sagen, ja, ich bin genau aus diesem Stamm, weil im Prinzip ist unter denen, die sich Juden nennen, ist Blut aus allen 12 Stämmen vorhanden. Aber das erklärt, warum es hier heißt, den beiden Häusern Israel. Also der Messias sollte nicht nur ein Stein des Anstoßes sein für den Stamm Juda und Benjamin, für Juda, sondern alle 12 Stämme waren betroffen. Zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und jetzt kommt Vers 15, und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Das hat sich ja tragisch erfüllt im Jahr 70, genau im Monat der Kreuzigung Jesu. Kam die römische Armee, der Belagerungsring wurde geschlossen, definitiv. Und in 140 Tagen wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Josephus Flavius sagt, dass mehr als 1 Million Menschen ums Leben kamen. Unzählige wurden gekreuzigt rund um die Stadt. 97.000 kamen in die Kriegsgefangenschaft. Genau wie es hier steht. Viele werden straucheln, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. Und das ist nun ganz wichtig. Vers 14 und 15 zeigt wirklich, der Messias kommt, er wird verworfen werden und dann kommt die nationale Katastrophe über das jüdische Volk. Und dann Vers 16, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. Gott sagt damit, das Volk Israel kann die Bibel nicht mehr richtig verstehen. Dieses Buch wird für sie versiegelt und nur noch die Jünger des Messias unter ihnen können die Bibel richtig verstehen. Dieser Vers ist zu sehen im Zusammenhang mit Römer 11, Vers 25. Dieses Geheimnis sei euch nicht unbekannt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Und das hat dazu geführt, dass unzählige in den vergangenen 2000 Jahren die Bibel studiert und gelesen haben und sie haben den Messias darin nicht erkannt. Eben, es sollte versiegelt werden, die Tora, unter meinen Jüngern. Und nur die Juden, die sich bekehrt hatten im Laufe der 2000 Jahren, die konnten die Bibel wirklich so richtig verstehen, dass auch Christus im Zentrum ist, von Altem und Neuem Testament. Ja, da wird also gesprochen eigentlich über einen Überrest aus dem Volk Israel, der eben die Bibel verstehen wird in der Zeit, wo der Messias verworfen ist. Jawohl, wir haben gehört von dem Überrest, der umkehren wird nach der Entrückung der Gemeinde, dieser Drittel aus Israel im Land. Aber Römer 9 bis 11 erklärt uns, gerade Römer 9, dass es auch in der jetzigen Zeit einen Überrest aus Israel gibt. Das sind all die bekehrten Juden, die in der heutigen Zeit zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi. Und das sind diese, die hier gemeint sind mit binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz in oder unter meinen Jüngern. Vers 17, und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Hause Jakob und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Wer spricht hier? Nun, der Heilige Geist selber erklärt uns das in Hebräer 2. Ich habe die Stelle hier angegeben, Hebräer 2, Vers 13. Das ist der Herr Jesus selbst, der sagt, ich will auf ihn vertrauen. Ich will auf den Herrn harren. Und dann, er sagt von den Gläubigen, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Das ist also der Herr Jesus, der sich mit allen Gläubigen aus Israel verbindet. Und natürlich aus dem Neuen Testament erfahren wir, Epheser 3, dass jetzt auch alle Gläubigen, Bekehrten aus den anderen Völkern, mit diesen Gläubigen aus Israel verbunden sind, zu einem Leib, ein Haus Gottes zusammen bilden. Und darum gehört hier die ganze Gemeinde dazu, wenn es heißt, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und weiter, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Von dem Herrn der Heerscharen, der da wohnt auf dem Berge Zion. Zeichen und Wunder, man kann auch übersetzen, Warnung und Vorbild. Das heißt also, alle diese Gläubigen, die den Messias kennen, ihn lieben, ihm nachfolgen, die sind für das ungläubige Israel Warnung und Vorbild. Und das ist ja schon eindrücklich. Das haben ja viele Gläubige, die keine Juden sind, schon erlebt. Sie haben mit Juden gesprochen über den Messias, über das Alte Testament. Und dann, vielleicht nicht so ganz laut, sagen die, ja, unglaublich, wie ihr unsere Bibel kennt. Ihr kennt sie viel besser als wir. Das ist doch gewaltig. Nicht Juden, die das Alte Testament besser kennen und gründlicher kennen als viele Juden. Sogar solche, die viel Studium machen mit Talmud und Torah. Aber das Entscheidende gar nicht finden. Wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel. Das ist so schön, wenn man das erleben darf, wie ungläubige Juden überwältigt werden von solchen, die an den Herrn Jesus glauben und die Schrift wirklich gründlich kennen und ihnen erklären können, ihnen öffnen können. Ich habe das mal so schön erlebt. Im Flugzeug. Da kam ein französischer Jude zu mir nach vorne und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist alles im Alten Testament schon vorausgesagt, die Zerstreuung des jüdischen Volkes und habe ihm dann 5. Mose 28, Vers 64 vorgelesen. Da ging ich wieder dahin zu einer Frau. Das ist incroyable, c'est tout écrit dans la Torah. Es ist unglaublich, es ist ja alles da aufgeschrieben, was mit uns geschehen sollte. Und da kam er wieder und wunderbar. War ganz überwältigt, was da in der Bibel drin ist. Ja, also hier steht von dem Überrest wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Vor dem Herrn der Heerscharen, der da wohnt auf dem Berg Zion. Vers 19. Und wenn sie zu euch sprechen werden, befraget die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es für die Lebenden die Toten befragen? Ja, das ist ja das Problem, wenn Menschen merken, irgendwie, ich verstehe die Bibel nicht. Sie ist verschlossen. Dann kann das eine Versuchung sein, dass man andere Offenbarungsquellen sucht. Zum Beispiel den Spiritismus. Und hier wird so schön gesagt, dann muss man, wenn man merkt, ich verstehe die Bibel nicht, Gott spricht nicht durch die Bibel zu mir, dann muss man nicht die Toten befragen für die Lebendigen. Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, dann muss man eben zu ihm umkehren. Und dann kann er das Wort Gottes aufschließen. Dann kommt Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. Also ihr müsst wirklich zurückkehren zum Wort Gottes, zum Wort Gottes allein, ohne menschliche Zusätze und Fantasie. Und wenn man das nicht tut, zum Wort allein zurückkehren, dann, was dann? Gibt es keine Morgenröte. Das heißt, dann bleibt man in der Finsternis der Nacht. Und das war ja ein Grundsatz, der immer wieder wichtig war und zum Beispiel auch in der Reformation so wichtig war. Dort haben wir erkannt, wir müssen zur Bibel zurück, zur Bibel allein. Und sonst bleiben wir in der Finsternis. Und auch in unserer heutigen Zeit, wo wir sehen, wie viele Menschen gerade Offenbarungsquellen suchen, anderswo. Und was ist mit ihrer Bibel? Wird sträflich vernachlässigt. Sie kennen die Bibel nicht, aber sie rennen diesen neuen Propheten nach. Das ist unglaublich. Und da muss man sagen, zurück zum Gesetz und also zum Wort Gottes, zurück zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, gibt es keine Morgenröte. Und dann geht es weiter und es wird darin, also im Land, umherziehen, schwer gedrückt und hungernd. Und es wird geschehen, wenn es Hunger leidet, so wird es erzürnt sein und seinen König und seinen Gott verfluchen. Jetzt geht es also immer noch wieder um die Zeit, wo noch Könige da sind, aber wo eben dieses Gericht durch die Assyrer bereits gekommen ist. Israel und Juda ist in großer Not. Und anstatt umzukehren, verfluchen sie Gott und den König. Nächster Vers. Und es wird aufwärts schauen und wird zur Erde blicken und siehe Drangsal und Finsternis, angstvolles Dunkel, und in dichte Finsternis ist es hineingestoßen. Israel in der Dunkelheit des Gerichts. Eben, das hat begonnen mit der Zeit von Asa, dann Hiskia, als die Assyrer kamen. Und das ging so weiter. Und dann kommt der nächste Vers. Doch nicht bleibt Finsternis im Lande, welches Bedrängnis hat. Es soll nicht so bleiben, dass das Land Israel in der Finsternis verharren muss. Und dann wird erklärt, um die erste Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Die Stämme Zebulon und Naphtali, die sind im Gebiet des heutigen Galiläa. Und dieses Gebiet wurde in der früheren Zeit verächtlich gemacht. Ich habe hier auf dem Blatt angegeben, bei Kapitel 8, Vers 23, oder andere Bibeln haben da bereits Kapitel 9, Vers 1. Das verächtliche Galiläa, 1. Könige 9, Vers 11. Damals hat Salomo eine ganze Reihe von Städten dem König Hiram von Tyrus als Geschenk gegeben. Das war ja der König, der schon den Palast für David gebaut hat, ein guter Freund von David. Und er hat auch am Tempel von Salomo gearbeitet, weil er gute Handwerker und Spezialisten hatte. Dann hat Salomo einige Städte aus Galiläa ihm gegeben. Da ging er hin, um die anzuschauen. Da waren sie wie nichts in seinen Augen. Was ist das? Diese galiläischen Städte. Da kam eine Schmach über diese Gegend. Aber ich habe dann noch weiterhin hinzugefügt, 2. Könige 15, 29. Da haben wir die Zeit von Pekach, das haben wir schon gelesen, wie dann Assyrien gekommen ist und bereits das ganze Land Naphtali weggeführt hatte. Und so war Galiläa das erste Gebiet, das durch eine Wegführung unter das Gericht Gottes kam. Noch lange bevor Juda durch die Babylonier, aber über 100 Jahre später, weggeführt wurde. So kam die Schmach des Gerichtes über den Norden. Und jetzt wird hier erklärt, um die frühere Zeit hat er das Land Sebulon, das Land Naphtali, verächtlich gemacht. Und in der letzten, oder man kann auch übersetzen, in der späteren, bringt er zu Ehren den Weg am Meer, das jenseitige des Jordan, den Kreis oder das Galiläa der Nationen. Also diese Gegend soll einmal ganz besonders von Gott geehrt werden. Der Weg am Meer, ich habe das auf dem Blatt aufgeführt, auf Lateinisch heißt das Via Maris, der Weg des Meeres. Das war die berühmte Handelsroute in der Antike von Ägypten nach Syrien, Kleinasien und zum Zweistromland. Das war ein Weg von Ägypten her entlang dem Mittelmeer und dann eben durch Galiläa, durch die Jezreel-Ebene, am See Genezareth vorbei, hinauf in den Norden, die Via Maris, der Weg am Meer. Soll zu Ehren gebracht werden. Das jenseitige des Jordan, das ist das Gebiet also hier westlich vom Jordan, den Kreis, hebräisch Gelil, also Galiläa der Nationen. Ja, wie soll diese Gegend geehrt werden? Jetzt kommt der nächste Vers. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Ah, der Messias wird sein Licht leuchten lassen, zuerst in Galiläa und nicht in Jerusalem, in Judäa. Aha, dort wird alles beginnen. Und da ist es schon interessant, es gab unter den Rabbinern eine Tradition, die sagte, wenn der Messias kommt, wird er sich, ja, das ist ja immer dann die Frage, wie kann man den Messias erkennen? Wenn der Messias komme, werde er sich auf dem Dach des Tempels offenbaren. Aber es ist eine rabbinische Tradition, die eigentlich keine Grundlage hat in der Bibel. Und jetzt können wir da natürlich eine Verbindung machen. Der Herr Jesus, noch bevor er öffentlich begann zu predigen, war doch in der Versuchungsgeschichte, Matthäus 4, auf der Zinne des Tempels. Und der Teufel hat gesagt, springe von hier runter. Das ist die Südostecke des Tempelplatzes. Kann man heute genau lokalisieren. Da sollte er herunterspringen. Ja, und dann? Dann könnte ganz Israel erkennen, das ist der Messias. Der überlebt, weil die Engel ihn tragen. Und er seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und der Herr Jesus hat diese Versuchung abgewehrt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und erst danach zog er dann um und ging von Nazareth nach Kapernaum. Dann begann er, Matthäus 4, Vers 17, zu predigen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Da ging in Galiläa das Licht auf, als der Herr Jesus begann, öffentlich zu predigen. Und so wurde dieses verachtete Gebiet, wo zur Zeit Jesu auch viele Heiden wohnten. Und hier steht, das Galiläa der Nationen begann eben das Licht des Messias dort zu leuchten und nicht zuerst in Jerusalem. Weiter. Du hast die Nation vermehrt, hast dir groß gemacht die Freude. Sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in der Ernte, wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel und jedes Gewand im Blut gewälzt, die werden zum Brand, ein Fraß des Feuers. Hier wird Israel beschrieben, das befreit, einmal befreit wird durch den Messias. Dann ist alles vorbei, aller Druck der anderen Völker, alles was von Krieg spricht, alles wird beseitigt, auch Kleider, die noch voll Blut sind vom Krieg, das wird verbrannt und endgültig beseitigt. Israel wird riesige Freude bekommen durch den Messias. Ja, das wäre ihr Teil gewesen, wenn sie ihn bei seinem ersten Kommen als Volk aufgenommen hätten. Er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel, oder in der Parallelstelle, das Reich Gottes ist nahegekommen. Und er hätte der Jesus dieses Volk ins tausendjährige Reich des Friedens eingeführt. Und er hätte sich das erfüllt. Aber dadurch, dass die Masse sich an ihm geärgert hatte, wurde das aufgeschoben. Also nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Und dann kommt der nächste Vers, so gut bekannt, nicht wahr? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dieses tun. Da wird der kommende König beschrieben. Und sehen wir, in einem Vers ist alles zusammen. Das erste Kommen Jesu, ein Kind ist uns geboren. Und das zweite Kommen, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Aber das wäre ja eigentlich auch zusammengefallen, wenn Israel, die Masse des Volkes, den Herrn nicht beim ersten Mal verworfen hätte. Dadurch kam diese lange Zwischenzeit zustande, in der das Volk dann unter allen Nationen zerstreut sein würde. Aber das zeigt uns, das erste und das zweite Kommen, das gehört direkt zusammen, wurde aber auseinandergeschoben, weil wegen der Verwerfung des Messias. Und so ist es immer wieder feststellbar in der Prophetie des Alten Testaments, dass man das Kommen in Niedrigkeit das erste Mal und das Kommen in Herrlichkeit im gleichen Vers und im gleichen Abschnitt zusammen hat. Aber wir wissen natürlich jetzt mit dem Licht des Neuen Testaments, diese Zwischenzeit sollte ganz bedeutend werden. Denn in dieser Zwischenzeit wollte Gott das Geheimnis der Gemeinde, das im Alten Testament verborgen war, Epheser 3, wollte er umsetzen. Diesen Plan, den Gott schon hatte von Ewigkeit her, der ewige Ratschluss nach Epheser 3. Das war in Gottes Herzen, aber er hat es nie geoffenbart. Und erst nach der Verwerfung des Messias hat Gott das besonders dem Apostel Paulus mitgeteilt. All diese Geheimnisse des Neuen Testaments. Das sollte dazwischen hineinkommen. Und wenn man das eben so sieht, dann kann man mit Paulus einstimmen in Römer 11 am Schluss. O Tiefe des Reichtums. Sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis. Wie unausforschlich sind seine Wege und unausspürbar seine Gerichte. Nun noch ein paar Details zu diesem bekannten Text. Es sind hier vier Doppelnamen des Messias. Also man muss das zusammennehmen. Erstens, wunderbarer Berater. Also nicht aufteilen, wunderbarer Berater. Ein Doppelname. Wir haben hier vier Doppelnamen. Auf Hebräisch Pele Yoetz, wunderbarer Berater. El Gibor, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Avi Ad. Und viertens Friedensfürst, Sar Shalom. Alles Ehrennamen des Messias. Jetzt ist aber wieder erstaunlich. Da heißt es, ein Kind ist geboren. Ein Sohn uns gegeben. Ja, das ist einfach so eine parallele Aussage. Aber es steckt mehr drin. Die Bibel macht uns klar, dass der Herr Jesus nicht erst Gottes Sohn geworden ist durch die Zeugung. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2, Vers 7. Der Herr Jesus ist als Mensch Gottes Sohn durch diese Zeugung. Aber die Bibel macht uns klar, dass der Herr Jesus von Ewigkeit her der Sohn Gottes ist. Und in Johannes 16 lesen wir davon, wie der Herr Jesus ausgegangen ist von dem Vater und in die Welt gekommen ist. Und er verlässt wieder die Welt und geht zurück zum Vater. Er ist nicht von Gott ausgegangen, der dann später sein Vater geworden war, sondern er ist von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Also er war der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Die Freude des Vaters von Ewigkeit her. Und nun hat Gott uns seinen Sohn geschenkt. Das ist der ewige Sohn. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die Gabe dieses ewigen Sohnes. Ein Kind geboren, ein Sohn gegeben. Und eben die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er hat diese wunderbaren Namen. Und ich möchte nur noch etwas sagen zu, jeder Name wäre ja eine Predigt wert, oder? Oder einen Teil einer Predigt. Aber ich möchte was sagen zu Sar Shalom, Friedensfürst. Die israelische linke Friedensbewegung, die heißt Shalom Achshav, Frieden jetzt. Das ist typische Ungeduld, wenn man nicht dem Wort Gottes vertraut. Jüdische Ungeduld, ohne auf das Wort Gottes zu vertrauen. Wir wollen jetzt Frieden machen. Wir warten nicht, bis ein Sar Shalom käme. Wir machen den Frieden. Und die Bibel sagt, kein Friede dem Gesetzlosen. Und der Terror geht weiter. Es ist so, Friede in dieser Welt ist nur möglich durch den Sar Shalom. Gut, jetzt könnte man sagen, ja gut, ihr glaubt einfach, der Friede kommt irgendwann mal und darum seid ihr so passiv. Was passiv? In Kolosser 3 heißt es, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das heißt also, wenn wir umkehren, unsere Schuld Gott bekennen und das Opfer des Herrn Jesus annehmen, dann wird unser Herz ein besetztes Gebiet in dieser Welt. Und da kann der Sar Shalom schon heute die Herrschaft des tausendjährigen Reiches in unserem Herzen ausüben. Und insofern ist das Reich Gottes eben, wie Römer 14 sagt, nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist diese Herrschaft des Friedenfürsten in unseren Herzen. Und das wirkt sich dann aus, nicht nur, dass wir persönlich Frieden mit Gott haben, Römer 5, Vers 1, sondern dass wir auch Frieden haben können in der Ehe, in der Familie und mit Nachbarn, die auch den Herrn Jesus kennenlernen. So weitet sich das aus, diese besetzten Gebiete, wo der Friedensfürst schon heute regiert. Aber es wird kommen, dass er über die ganze Welt regieren wird. Er wird alle Probleme der Welt lösen. Und das dafür garantiert nicht der Mensch, sondern Gott. Der Eifer des Herrn, der Heerschar. Da haben wir wieder diesen Namen. Wir wissen in der Tiefe, was das jetzt bedeutet. Wird dieses tun. Die weiteren Verse beschreiben wieder das Gericht über die 10 Stämme zur Zeit von Jesaja. Der Herr hat ein Wort gesandt gegen Jakob und es steigt hernieder in Israel. Und das ganze Volk wird es erfahren. Ephraim, die 10 Stämme, und die Bewohner von Samaria, die damalige Hauptstadt, die in Hochmut und in Überhebung des Herzens sprechen, die Ziegelsteine sind eingefallen, aber mit behauenen Steinen bauen wir wieder auf. Die Sykomoren sind abgehauen, aber wir setzen Zedern an ihre Stelle. Das ist gerade einer der schönsten Bäume, nicht wahr? Denn der Herr wird die Bedränger Rezins über dasselbe erheben. Und seine Feinde aufreizen. Die Syrer von Osten und die Philister von Westen, das sind die im Gazastreifen. Und sie werden Israel, die 10 Stämme, fressen mit vollem Maul. Und jetzt kommt ein Refrain zum ersten Mal, von 4-mal. Bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab. Und noch ist seine Hand ausgestreckt. Jetzt kommt die nächste Strophe. Und das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Ich war die Zucht wäre die Möglichkeit zur Umkehr. Sie kehren trotzdem nicht um. Und der Herr der Heerscharen, den Herrn der Heerscharen suchen sie nicht. Und der Herr wird aus Israel Haupt und Schwanz, Palmzweig und Binse ausrotten an einem Tag. Der Älteste und Angesehene, er ist das Haupt. Und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. Und das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Nicht mal die Zucht wäre die Möglichkeit zur Umkehr. Und sie kehren trotzdem nicht um. Und der Herr der Heerscharen, den Herrn der Heerscharen suchen sie nicht. Und der Herr wird aus Israel Haupt und Schwanz, Palmzweig und Binse ausrotten an einem Tag. Der Älteste und Angesehene, er ist das Haupt. Und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. denn die Leiter dieses Volkes führen irre, und die von ihnen Geleiteten werden verschlungen. Darum wird sich der Herr über dessen Jünglinge nicht freuen und seine Waisen und seine Witwen sich nicht erbarmen. Denn sie allesamt sind Ruchlose und Übeltäter und jeder Mund redet Torheit. Wie aktuell, die schwarzen Blödsinn. Und dann kommt wieder der Refrain, bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Jetzt kommt die nächste Strophe, die wieder den moralischen bzw. unmoralischen Zustand beschreibt. Da können wir viele praktische Anwendungen für uns heute machen. Denn die Gesetzlosigkeit brennt wie Feuer. Das heißt, die breitet sich aus, so wie Feuer sich zwangsmäßig ausbreitet. Sie verzehrt Dornen und Disteln und zündet in den Dickichten des Waldes, das sich emporwirbeln in hoch aufsteigendem Rauche. Durch den Grimm des Herrn der Heerscharen ist das Land verbrannt und das Volk ist wie eine Speise des Feuers geworden. Keiner schont des anderen und man schlingt zur Rechten und hungert und man frisst zur Linken und wird nicht satt. Sie fressen ein jeder das Fleisch seines eigenen Arms. Manasse, ein Stamm der 10 Stämme, Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse, diese miteinander fallen über Juda her. Eine Anwendung, die fressen sich also gegenseitig auf. In Galater 5, Vers 13 sagt der Apostel Paulus zu den Galatern, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Das ging also nicht gerade sehr lieblich zu und her in den Gemeinden von Galatien. So wie bei den 10 Stämmen. Dort war es Gesetzlosigkeit, die zu dieser Lieblosigkeit führte, und hier ist es die Gesetzlosigkeit, die zur Lieblosigkeit führt. Beides. Also Gesetzlichkeit im Galaterbrief war, dass man sich unter das Gesetz Mose stellen wollte, obwohl Gott sagt, dass die Gemeinde nicht unter dem Gesetz vom Sinai steht. Kapitel 10, Vers 1. Wehe, zuerst der Refrain noch, 21. Wehe, bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Es kommt wieder eine neue Strophe. Wehe denen, die Satzungen des Unheils verordnen und den Schreibern, welche Mühsal ausfertigen. Das ist interessant. Man kann Gesetze des Unheils herstellen. Jawohl. Ein sehr aktuelles Thema wäre die Verfassung der EU. Niemand weiß, was wirklich darin steht, weil es viel zu groß ist. Aber was da drin ist, das ist unglaublich. Und welche Konsequenzen das hat, jetzt hat Tschechien den Widerstand aufgegeben und schon bekommt die englische Regierung einen Brief. Jetzt ist Schluss, dass religiöse Gemeinschaften da eine Sonderregelung haben im Rassismus. Jetzt ist Schluss damit, dass die da unbehelligt sind, wenn sie Homosexuelle nicht anstellen wollen. Es geht um eine absolute Gerechtigkeit, auch bei der sexuellen Orientierung, und da gibt es keine Ausnahme mehr für religiöse Kreise. Merken wir, was da losgeht. Und dann wurde etwa 2007 von der EU eine Resolution herausgegeben, Schöpfungslehre darf nicht im Naturwissenschaftsunterricht gelehrt werden, sondern nur Evolution. Das sind solche Satzungen des Unheils. Und den Schreibern, welche Mühsal anfertigen, um die Armen vom Gericht zu verdrängen und die Elenden meines Volkes ihres Rechtes zu berauben. Man nimmt also gewissen Leuten Rechte weg, damit andere mehr als ihnen zusteht erhalten. Damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Waisen plündern. Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung, wenn das göttliche Gericht kommt? Und beim Sturme, der von Ferne daherkommt, zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wohin eure Herrlichkeit in Sicherheit bringen? Nichts anderes bleibt übrig, als unter Gefesselten sich zu krümmen und unter Erschlagenen fallen sie hin. Jetzt kommt wieder der Refrain, bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Wehe, Assyrer, Rute meines Zornes, und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Wieder eine ruchlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk meines Grimmes ihn entbieten. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Ich habe das auf dem Blatt angegeben, 10 Vers 5. Assyrer. Der Assyrer wird hier hingestellt als Gottes Mittel, um Israel zu bestrafen. Das ist ein wichtiger Grundsatz beim Bibellesen. Gott benutzt selbst gottlose Nationen, um Zucht über andere zu bringen. Er hat die Assyrer gebraucht, um die 10 Stämme zu züchtigen. Später sollte er die Babylonier benutzen, um Juda zu züchtigen. Und später sollte er die Perser benutzen, um Babylon zu bestrafen. Und dann die Griechen, um die Perser zu bestrafen. Und dann die Römer, um die Griechen zu bestrafen. Und dann die Babylonier, hätte ich fast gesagt, aus Deutschland. Aber die kamen aus dem Norden und aus dem Osten, um das Römische Reich zu bestrafen. Und so geht die Geschichte weiter bis ins 20. Jahrhundert. Und da hat Gott die Alliierten benutzt, um das Nazireich zu bestrafen. Und so geht das weiter. Und wir können wirklich die Geschichte nur verstehen, wenn uns das klar ist, dass Gott Nationen benutzt, um andere zu strafen. Aber Gott sagt, wehe Assyrer. Warum? Wir lesen weiter. Wieder eine ruchlose Nation werde ich ihn senden. Dann die zehn Stämme. Und gegen das Volk meines Grimmes ihnen bieten, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es der Zertretung hinzugeben gleich Straßenkot. Aber er meint es nicht also. Und sein Herz denkt nicht also, sondern zu vertilgen hat er im Sinn. Und auszurotten nicht wenige Nationen. Gott sagt, natürlich benutzt er die Assyrer, aber die denken nicht im Sinne Gottes an eine Zucht, sondern denen geht es um ihre eigene Bosheit auszuleben. Und so war das immer in der Geschichte. Die haben in ihrer eigenen Bosheit gehandelt und darum wird Gott sie eben zur Rechenschaft ziehen. Und darum steht in Vers 5, wehe Assyrer, Gott wird sie auch bestrafen. Und das hat sich dann auch erfüllt, als im Jahr 612 Ninive fiel. Und da brach das assyrische Weltreich tosend und krachend zusammen. Aber jetzt werden wir gleich sehen, in den weiteren Versen wird von Assyrien gesprochen bis in die Endzeit. Das hat also noch für uns eine Bedeutung. Wir gehen weiter. Vers 8. Denn er spricht, sind nicht meine Fürsten allesamt Könige? Merkt man diesen Stolz. Ist nicht Kalno wie Karkemis, nicht Hamad wie Arpad, nicht Samaria wie Damaskus, so wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria. Werde ich nicht, wie ich Samaria und seinen Götzenbildern getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzen tun. Also Hochmut, Einbildung. Wir haben gedacht, wir schaffen jedes Reich weg. Und wenn wir dann die 10 Stämme weghaben, dann kommt Jerusalem auch dran. Aber dort hat Gott zur Zeit von Hiskia Stopp gesagt. Ja? Die Assyrer konnten Jerusalem nicht erobern. Und nun Vers 12. Und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk an dem Berg Zion und an Jerusalem vollbracht hat, so werde ich heimsuchen die Frucht der Überhebung des Herzens des Königs von Assyrien. Und den Stolz der Hoffart seiner Augen. Dieser Vers bringt uns jetzt in die Endzeit. Und woran erkennen wir das? Hier wird gesagt, wenn der Herr einmal sein ganzes Werk am Tempelberg, Zion, und an der Stadt Jerusalem vollbracht hat. In früheren Zeiten hat Gott noch nicht seinen ganzen Plan ausgeführt. Das kommt erst in der Endzeit. Das heißt also, wenn einmal alles zum Ziel kommen wird mit dem Tempelberg und mit Jerusalem, dann wird das die Zeit sein, wo Gott Assyrien endgültig richten wird. Ha, wer ist denn Assyrien in der Endzeit? Das wollen wir herausfinden. Wir gehen weiter. Vers 13. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand und durch meine Weisheit habe ich es getan. Denn ich bin verständig und ich verrückte die Grenzen der Völker und plünderte ihre Schätze und stieß als ein gewaltiger Thronender hinab. Und meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht, wie ein Nest und wie man verlassene Eier zusammenrafft. So habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der den Flügel regte oder den Schnabel aufsperrte und zirpte. Merkt man diese Ich-Sucht, diesen Stolz und diese Einbildung. Und Gott hasst das. 1. Petrus 5. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Vers 15. Darf die Axt sich rühmen wie der damit haut? Assyrien war nur die Axt, aber Gott war der Leiter der Weltgeschichte. Oder die Säge sich brüsten wie der sie zieht. Als schwänge ein Stock die, welche ihn emporheben. Als höbe ein Stab den empor, der kein Holz ist. Ja, die haben das einfach umgedreht. So wie wenn ein Stab meinte, er sei eigentlich der, das macht jetzt gar nicht der Mann, der es in der Hand hat. Darum, Vers 16, wird der Herr, der Ewige der Heerscharen, Magerkeit senden unter seine Fetten und unter seiner Herrlichkeit wird ein Brand auflodern. Wie ein Feuerbrand. Und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme, die seine Dornen und seine Disteln in Brand setzen und verzehren wird an einem Tag. Hier wird angedeutet, in der Endzeit wird Israel eine aktive Rolle spielen im Gericht über Assyrien und Gott selber, sein Heiliger. Vers 18, das war früher nicht so. Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgefildes von der Seele bis zum Fleische vernichten, dass es sein wird, wie wenn ein Kranker hinsicht. Und der Rest der Bäume seines Waldes wird zu zählen sein. Ein Knabe könnte sie aufschreiben. Ja. Kleiner Knabe, der noch nicht gut zählen kann, ja? Der sagt eins, zwei und dann viele. Ja, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag, ich habe auf dem Blatt geschrieben, Beyom, das ist ein fester Ausdruck, der in der Bibel so viele Mal vorkommt, muss man sich merken. Das heißt nicht an diesem Kalendertag, sondern Beyom meint in dieser Zeitepoche, in dieser Periode. Ich meine, wir sagen ja zum Beispiel auch auf Deutsch, heutzutage. Und da hat das Wort Tag auch nicht Bezug auf einen Kalendertag, sondern auf eine Epoche, eine Periode. Und das Beyom, das ist ein fixer Ausdruck, der eine Periode bezeichnet. An jenem Tag, also zu jener Zeit, in dieser Epoche, da wird der Überrest Israels und das Entronnen des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt. Wie zum Beispiel die Assyrer, die dann auf die sich Ahas gestützt hat, aber schlussendlich ist Assyrien eine Katastrophe geworden für Israel und Juda. Sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Jetzt sind wir also in der Endzeit hier, nach der Entrückung, wenn dieser Überrest aus Israel entstehen wird. Und die werden wirklich auf den Herrn vertrauen und nicht mehr auf andere Nationen. Ja, so wie das heute stark der Fall ist in Israel. Man hofft auf, dass diese helfen, vielleicht diese sich als Verbündete erweisen, anstatt auf den Herrn allein. Und dann Vers 21, der Überrest wird umkehren. Das können wir gleich zurück übersetzen, oder? Auf Hebräisch, She'ar Yashuv. Jetzt kommt wieder die Anspielung auf diesen Namen. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und was steht hier? Der starke Gott, das können wir auch zurück übersetzen. El Gibor. Ha, wer ist El Gibor? Ganz einfach. Ich kann die Antwort ganz einfach geben. Und so klar und scharf und deutlich. Das Wort, diese Wortverbindung El Gibor kommt nur noch einmal in der Bibel vor. Jesaja 9. Man nennt seinen Namen wunderbarer Berater. El Gibor, das ist der Messias. In jener Zeit wird der Überrest umkehren zu dem starken Gott, das heißt zu dem Messias. den Sie erkennen werden als Gott und Mensch in einer Person. Wunderbar, nicht wahr? Jetzt weiter. Denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, das wäre aber viel. Man schätzt, dass es etwa 10 hoch 22 Sandkörner gibt auf der Welt. Das ist eine 1 mit 22 Nullen. Und interessanterweise ist das etwa die Zahl, die man schätzt von allen Sternen im bisher beobachteten Universum. Aber eben, sogar wenn es 10 hoch 22 Israeliten gäbe, nur ein Überrest davon wird umkehren. Das ist klar. Es gibt nicht eine Errettung von ganz Israel. Nur ein Überrest wird umkehren. Und das wird auch in Römer 9 bis 11 nochmals aufgegriffen. Diese Stelle. Weiter. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr der Heerscharen vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Ich war, als Jona nach Ninive kam, da hat er gesagt, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber das war eine Prophetie, die an eine Bedingung geknüpft war. Gewissermaßen, in 40 Tagen ist Ninive zerstört, wenn ihr nicht umkehrt. Sie haben Buße getan und dann hat Gott das Gericht eben nicht ausgeübt. Jetzt könnte jemand sagen, ja, so in der Offenbarung und da in Prophet Jesaja und Micha und Joel, was da alles gesagt wird über die Endzeit, das ist ja nicht so sicher, dass alles das in Erfüllung gehen muss. Es könnte ja sein, dass die Menschheit umkehrt. Und dann geschieht das nicht. Aber hier wird gesagt, nein, das sind Dinge, die sind fest beschlossen. Das Endzeitgericht wird garantiert kommen. Vers 24. Darum spricht der Herr, der Ewige der Heerscharen, also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stocke schlagen und seinen Stab wieder dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. Denn um ein gar kleines, so wird der Grimm zu Ende sein, um ein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Und sein Stab wird über das Meer sein, und er wird ihn erheben, wie er ihn über Ägypten erhob. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals, und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. Also, sie sollen keine Angst haben vor Assyrien. Jetzt muss ich mal erklären, wer Assyrien ist. Das macht das Ganze nämlich sehr interessant. Kapitel 10, Vers 12 auf dem Blatt habe ich erklärt, der Assyrer der Endzeit ist das gleiche wie der König des Nordens in Daniel 11, 40 bis 45. Der König des Nordens wird dort beschrieben, von Norden kommend mit all seiner Armee, wird er ins Land Israel eindringen und er wird alles überströmen und überfluten. Merken wir die gleiche Bildersprache, die wir aus Jesaja 8 schon kennen. Der Assyrer wird sein wie der Euphrat, der über die Fluten, über die Ufer tritt und alles überschwemmt. Nun, der König des Nordens in Daniel ist eindeutig zu bestimmen. Warum? Weil in Daniel 11, 1 bis 35 alles erfüllt ist. Und dort geht es ständig um den König des Südens und den König des Nordens. Über 150 Prophezeiungen habe ich ausgezählt, die sich alle erfüllt haben. Der König des Südens war immer Ägypten, von Israel aus gesehen, im Süden, und der König des Nordens war immer Syrien. Syrien, aber, das ist ein wichtiges Aber, nicht das kleine Syrien von heute, Groß-Syrien. Das war das ganze Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Das ist heute alles islamische Welt. Und der Islam ist die Grundlage für einen gemeinsamen Hass gegen Israel. Und so wird der Assyrer der Endzeit, das wird dieses Gebiet sein, das eben schon in der alten Zeit assyrisches Reich war, in der Zeit, als Assyrien eben groß, stark und gefährlich war, das wird wiederkommen. Und so wird eben in Joel 2, Vers 20, der von Norden kommende, der das ganze Land Israel überrennen und verbrennen wird. Das ist der gleiche. Und dann habe ich da auch aufgeführt, der Assyrer wird dann auch erwähnt, zum Beispiel in Micha 5, 5 bis 6 und weiteren Stellen. Das ist also Syrien verbündet mit allen möglichen Nationen im Gebiet zwischen Libanon und Pakistan. Aber Jesaja zeigt uns schon, ihr müsst keine Angst haben. Der Herr wird schließlich kommen und wird eben Assyrien vernichten. Und so wird der Herr Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit am Ende der großen Drangsalszeit und wird diese Armee, die dann Jerusalem erobert haben wird, das ganze Land verwüstet haben wird, wird er dann vernichten. Jetzt könnte man sogar einen Schlachtplan aufzeichnen, wo die durchgehen. Ich weiß es. Und zwar, weil es hier steht, in Vers 28, er kommt gegen Ayat, zieht durch Migron, in Michmas legt er sein Gepäck ab. Sie ziehen über den Pass zu Geba, schlagen sie ihr Nachtlager auf, Rama bebt, Gibea Saul flieht, das ist in der heutigen Westbank, Westjordanland, schreit laut, Tochter Galims, horche auf, Laish, armes Anatot. Madmena eilt davon, die Bewohner von Gewim flüchten. Noch heute macht er Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Die wollen den Tempelberg zurückholen. Die wollen den Tempelberg zurück. Das, was Israel im Sechstagekrieg erobert hatte, das wollen sie zurückholen. Siehe, der Herr, der Ewige der Heerscharen, haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die von hohem Wuchse werden gefällt und die emporragenden werden erniedrigt und er schlägt die Dickichte des Waldes nieder mit dem Eisen und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Und dann kommt, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Jetzt wird wieder der Messias beschrieben. Er ist die Hoffnung für Israel. Und er wird sie schlussendlich aus diesem Würgegriff der islamischen Welt befreien. Aber das ist dieser verachtete Nazaräer. Ich habe hier auf dem Blatt bei Kapitel 11, Vers 1 hingeschrieben, Schössling, ein Schössling aus seinen Wurzeln. Das ist auf Hebräisch Näzer. Und davon kommt das Wort Nazareth, auf gut Deutsch Schösslingen. Ja, und in Matthäus 2, Vers 23 wird ja gesagt, die Propheten haben gesagt, er soll Nazarener genannt werden. Das natürlich auch unter Verweis auf Sacharja 3, Vers 8. Und 6, Vers 12, wo von dem Messias gesagt wird, er wird Spross genannt werden. Jedes Mal, wenn man spricht von Jesus, dem Nazaräer oder Nazarener, nennt man ihn Spross. Und dieses Reis aus dem Stumpfe Isais, das heißt einer, der von Isai und dann von König David abstammt, über die Jungfrau Maria, denn die war ja aus dieser Linie über Nathan, ein Bruder von Salomo. Und so ist der Herr Jesus eben das Reis, dieser Schössling aus dem Stumpfe Isais. Ja, ein Stumpf, so ein abgehauener Baum. Ja, natürlich. David war König, dann Salomo, dann Rehabeam. Und so ging das weiter durch die Könige Judas und schließlich kam das Gericht, weil die Söhne Davids untreu waren. Und das Königtum nahm ein Ende mit dem letzten, mit Jekonia. Und dann mussten die Juden in die Gefangenschaft nach Babel. Die kamen aber später zurück, aber sie hatten keinen König mehr aus dem Haus Davids. Josef war aus dem Haus Davids, ein armer Mann. Der konnte nicht mal das normale Opfer bezahlen nach der Entbindung. Darum haben die das Armenopfer gezahlt, diese Tauben, in Lukas 2. Sie waren ganz arm. Ja, das ist eben dieser Stumpf Isais. Und da soll ein Spross herauskommen, der eben dem Königtum des Hauses Davids wieder neue Hoffnung gibt. Das wird der letzte König sein, auf dem der Geist Gottes ruhen wird. So, machen wir hier Schluss. Wäre schade, da schnell noch darüber hinwegzugehen. Und dann nächstes Mal fahren wir weiter mit Kapitel 13, 14 und so weiter, die Prophetie über die Nationen. Hochinteressant, denn in Jesaja 13, 14 geht es um Babylon, Irak in unserer Zeit. Und da gibt es etwa 45 erfüllte Prophezeiungen in Jesaja und Jeremia.